Herzlich willkommen bei Einzigarztig, dem Podcast nicht nur für Ärztinnen und Ärzte, die selbstbewusst, klar und unbeschwert Beruf, Familie und Freizeit genießen und sich selbst und andere souverän führen möchten. Wir sind Dr. Susanne Löffner und
Dr. Henna Sturzenhecker, zwei erfahrene Ärzte und Coaches, und wir unterstützen dich auf deinem ganz persönlichen Berufs- und Lebensweg. Worum geht's bei Einzigarztig? Es geht um Medizin, MedizinerInnen und Menschen.
In der heutigen Folge bei Einzigarztig geht es um Wirkung. Wirkung auf andere in den verschiedenen Rollen, die wir als Mensch so innehaben. Zu Gast habe ich Katrin Bohrmann. Sie ist Vocal Coach und Trainerin für Kommunikation und Körpersprache. Und sie kennt sich extrem gut aus mit allem, was Stimme, Haltung und Souveränität beinhaltet. Es ist natürlich ein schönes Interview geworden, und du als Ärztin bekommst auch so ein paar Tipps, worauf es ankommen könnte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen. Hier gibt's eine neue Folge von Einzigarztig und heute wieder mal mit einem Interview. Diesmal gar nicht mit einer Ärztin, aber mit einer trotzdem ganz besonderen Person, und zwar Katrin Bohrmann. Sie ist Vocal Coach und sie ist Trainerin für Kommunikation und Körpersprache. Aber mehr wird sie uns gleich sicher selber erzählen. Hallo, liebe Katrin, herzlich willkommen.
Hallo Susi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, die Katrin kenne ich schon tatsächlich seit 50 Jahren. Sie ist meine allerälteste Freundin, und ich bin ein kleines bisschen älter, deswegen habe ich sie seit ihrer Geburt in meinem Freundeskreis, sagen wir mal so. Aber das nur am Rande. Ich starte mit meiner üblichen Frage: Wer ist denn eigentlich Katrin Bohrmann?
Ja, ich arbeite, wie du schon gesagt hast, als Trainerin für Kommunikation und Körpersprache und Vocal Coach mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammen. Und zwar auf der einen Seite mit Radiomoderatoren, mit Speakern für zum Beispiel TEDx Freiburg, für die Talkentwicklung und die Speakerbetreuung. Und auf der anderen Seite gebe ich Trainings, Seminare für zum Beispiel das Justizministerium von Baden-Württemberg. Da darf ich an der professionellen Wirkung von Richtern und Staatsanwälten arbeiten. Ich bin aber auch bei Städten unterwegs, Landratsämtern, also ganz kunterbunt eigentlich.
Oh, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr abwechslungsreich an. Dadurch, glaube ich, auch ziemlich anspruchsvoll. Vor allem, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist das eine ziemlich unterschiedliche Ansammlung an Menschen. Nein, eine Ansammlung an ziemlich unterschiedlichen Menschen, so wollte ich sagen. Aber da kommen wir sicher gleich noch drauf. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?
Also ursprünglich wollte ich was ganz, ganz anderes machen. Ich habe nämlich Gesang studiert, und mein Traum war es, Menschen mit meiner Stimme zu erreichen und denen die Schönheit der Musik, die ich da entdeckt habe, nahe zu bringen letztendlich, und sie auch emotional zu erreichen. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht mit Gesangsunterricht und auch mit Musikproduktionen, also Oper, Operette, teilweise auch Oratorium. Und irgendwann, da ist jetzt sozusagen mein Lebensgefährte dran schuld, bin ich auf Abwege geraten. Und zwar hat der mir zu einem Geburtstag einen Gutschein für ein Wochenendseminar geschenkt. Das war an einem Theater, und da ging es tatsächlich um die Wirkung, um verschiedene Rollen, die man einnimmt, und um die Körpersprache in Verbindung mit Kommunikation. Und da bin ich hingegangen und war total begeistert von diesem Konzept und habe mich dann tatsächlich im Nachhinein entschieden, da eine Ausbildung zu machen. Die hat 2 Jahre gedauert, und danach war ich zertifizierte Trainerin für Kommunikation und Körpersprache. Und ja, mit diesen beiden Standbeinen, kann man sagen, bin ich unterwegs. Das heißt, ich bediene mich aus dem, was ich jetzt vom Gesangsstudium her gelernt habe, sprich, was alles mit der Stimme machbar ist, wie die Stimme funktioniert, aber auch eine gute Aussprache, wie das ist, und natürlich Schauspielunterricht. Und auf der anderen Seite dann die Wirkung, die man auf der Bühne hat, mit ganz speziellem Einsatz der Körpersprache und eben auch Kommunikationstools. So, und das habe ich mir so zusammengemischt, dass es für mich passt. Und ja, eigentlich ist die Mission ähnlich oder gleich geblieben, nämlich Menschen zu erreichen und ja, mit denen was auf Reisen zu gehen sozusagen. Und die Art und Weise hat sich verändert. Ich mache es jetzt nicht mehr singend, sondern tatsächlich in meinen Seminaren und Coachings.
Total spannend, aber ist ja irgendwie schon ein roter Faden drin. Also so von der Stimme zur Kommunikation und von der Kommunikation zur Körpersprache plus dann noch den Theatereinschlag. Also das ist ja schon alles irgendwie stimmig. Also insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da ein wunderbares Konzept draus gewachsen ist. Ich will nochmal kurz drauf zurückkommen. Du hast ja vorhin eben so ein bisschen deine Zielgruppen genannt. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, Menschen in Behörden und auf der anderen Seite aber Justizministerium, irgendwelche Juristen, da ist wahrscheinlich die Frage, wie trete ich auf, schon unterschiedlich, oder? Oder, also du hast vorhin von Rollen gesprochen, ich denke, das sind ja schon völlig unterschiedliche Rollen.
Das stimmt, es sind unterschiedliche Rollen, die Ziele sind anders und auch das, was, ich nenne es jetzt einfach mal Normalität genannt wird, wie trete ich auf, was habe ich für einen Habitus, das ist natürlich unterschiedlich. Die Herausforderungen, die da auftreten können, die sind in der Wahrnehmung, im Empfinden vielleicht ähnlich.
Okay, also du meinst, es ist für alle mehr oder weniger gleich schwierig, eine andere Präsentation von sich selber zu erreichen?
Ja, also es wird halt schwierig, wenn Stress dazu kommt. Ne? Also wenn wir im Flow sind, dann können wir wunderbar kommunizieren. Wir sind uns alle einig. Und wenn wir uns doch nicht so ganz einig sind, dann finden wir schnell doch einen Kompromiss. Das geht relativ gut. Die Frage ist, wie funktioniert das, wenn ich Kontra bekomme? Wenn es Stress gibt, wenn unterschiedliche Ziele plötzlich aufploppen und ich möchte links herum, aber die Zielperson rechts herum, was machen wir da? Und diese Herausforderungen, die sind letztendlich ähnlich. Die Ziele, nämlich, dass man erfolgreich zum Ziel kommt, sind auch ähnlich. Die Frage ist nur, wie kommt man hin und auf welche Art und Weise? Und da gibt's natürlich Unterschiede. Also da hat ein Erstsemestler in Informatik, der Präsentationstrainings bei mir machen muss, andere, ja, andere Ziele und vielleicht auch, ja, ein anderes Niveau, ein anderes Level als jetzt eine Staatsanwältin. Das ist ganz klar. Mhm. Aber letztendlich, das übergeordnete Ziel ist, ich möchte überzeugen, ich möchte das Ziel erreichen, ich möchte letztendlich souverän und auch auf eine gewisse Art und Weise selbstbestimmt etwas erreichen.
Mhm. Also das, was wir ja eigentlich alle irgendwo in einem gewissen Maß gerne hätten.
Genau.
Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt nochmal auf den Informatikstudent oder die Studentin zurückkommen? Was sind denn so die Themen, die du mit denen angehst? Oder was sind deren Schwierigkeiten, mit denen du arbeitest?
Da ist es ganz, ganz häufig, ja, wie soll ich sagen, das Fokussieren auf die falschen Ziele, könnte man fast sagen. Ne? Das heißt, wenn die eine Präsentation haben, dann versteifen die sich wahnsinnig auf die PowerPoint, also auf die Slides. Mhm. Die machen sich total gute Gedanken, was sie da alles in der Präsentation von sich geben, aber nicht wie. Mhm. Und sie machen sich auch keine Gedanken über das Publikum, was die vielleicht brauchen, um mitzukommen, um zu verstehen. Und sie machen sich keine Gedanken darüber, wie sie letztendlich auf der Bühne wirken und wie sie die Bühne aber für sich auch benutzen können. Ne? Das heißt, eigentlich das Was steht mehr oder weniger fest für sie, aber diese Transformierung, die Entwicklung hin zu diesem Wie für ein Selbst und dann noch fürs Publikum, das findet häufig nicht statt. Und das ist eigentlich so ein Nenner, der gleich bleibt. Das ist dann egal, ob man schaut, ist es jetzt ein Informatikstudent, eine Informatikstudentin, ist das vielleicht ein Richter, eine Richterin oder ist es eine Wissenschaftlerin, die jetzt hier einen wissenschaftlichen Vortrag vorbereitet.
Also ich musste ja echt gerade schon so ein bisschen grinsen, als du da von dem PowerPoint und auf den Inhalt so konzentriert. Also ich hatte so die erste Kongresse gerade so vor Augen und vielleicht sollte ich dich da mal hinvermitteln.
Ja, gerne.
Also ich werde jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen auf die Füße treten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne so wenig gute Vorträge von Ärzten und zwar nicht, weil sie inhaltlich schlecht sind, sondern weil es einfach ein Folienjogging mit irgendwelchen Tabellen oder sonst was ist und die Präsentation sehr, sehr zu wünschen übrig lässt, sehr häufig. Also insofern ein Aufruf an jeden, der sich jetzt vielleicht ein bisschen auf die Füße getreten fühlt. Wir schreiben deine Kontaktdaten nachher in die Shownotes.
Das ist nett, danke.
Ist das denn die Arbeit mit, also ich komme jetzt wieder auf den Informatikstudenten zurück, aber das soll jetzt nur stellvertretend sein, ist das eine andere Arbeit als dann jetzt zum Beispiel mit der Staatsanwältin, die du vorhin genannt hast? Oder ist das im Prinzip das Gleiche, nur ja, ist ein anderer Mensch?
Naja, die Staatsanwältin, die geht ja nicht rein und hält einen Vortrag. Das heißt, da braucht man sich nicht darum zu kümmern, wie muss jetzt einfach mal so eine Präsentation aussehen. Ne? Die hat in dem Sinne nicht eine richtige Einleitung und einen Hauptteil. Die hat natürlich auch so den ersten Eindruck, den ersten Gang zu ihrem Platz. Wenn sie dann hier anfängt zu sprechen, steht sie auf. Das heißt, da gibt's auch wirklich so dieses... Den ersten Satz, die erste Wirkung. Also insofern gibt es immer Parallelen, aber letztendlich haben die ja überhaupt keine Unterstützung von irgendwelchen Visualisierungen oder sowas. Also da geht es noch viel, viel mehr um die eigene Persönlichkeit, die da in Verbindung mit der, ich nenne es jetzt einfach mal professionellen Authentizität zusammenhängt. Ne? Und das ist da die Herausforderung. Also der Informatikstudent bleibt vielmehr Informatikstudent und muss beweisen, dass er was verstanden hat, dass er das anwenden kann, sein Wissen. Und bei einer Staatsanwältin oder auch bei einem Richter, Richterin geht es ja viel weiter. Na, die leiten durch eine Verhandlung, die müssen verstehen, die müssen gezielt nachfragen, die wollen vielleicht auch einen Vergleich zwischen den verschiedenen Parteien herstellen. Also das hat schon sehr, sehr viel mehr auch mit Moderieren zu tun, mit sehr genau führen, mit einschätzen müssen. Ne? Also das geht dann doch ja ziemlich viel weiter eigentlich.
Also ich kann mir einerseits vorstellen, dass natürlich von einem Staatsanwalt, einem Richter, Anwalt, wie auch immer, in so, also ich gehe jetzt einfach mal von einem Prozess aus im ersten Moment, dass die einerseits natürlich hohe Erwartungen erfüllen müssen. Also die Leute haben da wahrscheinlich gerade auf das Auftreten, also ich glaube, wenn jetzt irgendein Richter da völlig unsicher wirkt, also wenn alle Augen auf ihn gerichtet sind, ist das natürlich eine große Herausforderung. Andererseits kann ich mir aber auch vorstellen, dass sie so ein bisschen einen Bonus haben, einfach schon durch ihre Funktion einfach schon die Menschen eher aufschauen und die sich ja eigentlich da so ein bisschen leichter tun könnten, oder?
Ja, das dachte ich ehrlich gesagt auch. Das habe ich sogar mal in einem Vortrag bei einer Richterkonferenz so gesagt. So, ja, Sie sind ja sowieso würdevoll. Und dann haben alle angefangen zu lachen. Also anscheinend denken wir das. Und klar, die haben natürlich diesen Habitus, die haben die Robe an, die sitzen ja meistens erhöht. Das heißt, das wirkt natürlich schon, aber auf der anderen Seite haben sie wirklich mit einem Querschnitt der Bevölkerung zu tun und sie haben mit Leuten zu tun, die nicht ausgeglichen sind meistens, die nervös sind, die Angst haben, die sich in dem Kontext Verhandlungen nicht auskennen, die vielleicht sauer sind, die auf keinen Fall nachgeben wollen. Also das ist nicht leicht. Und da ist natürlich auch immer letztendlich fällen sie dann eine Entscheidung und da gibt es eine Partei, die verliert. So, und Die haben natürlich sehr gerne, die Richter und Richterinnen, dass es zumindest nachvollziehbar wird, was sie da entschieden haben und auch letztendlich akzeptiert wird. Mhm. Und das ist so deren Ziel, ne? Also dieses doch Verständnis haben wollen und dass sie ja die Möglichkeit haben, eigentlich positiv durch die Verhandlungen zu führen. Dass das Teil nicht eskaliert, dass es nicht irgendwie höher nochmal reingeht. Also Idealfall ist immer ein Vergleich da, wo es möglich ist. Und da gibt es schon einiges zu beachten.
Okay, ja, spannend. Also ich kenne ja das jetzt tatsächlich nur aus dem Fernsehen. Aber leuchtet natürlich ein, dass das ich glaube, die müssen wirklich sehr souverän wirken. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nochmal zu den Ärzten zurückgehe, denn wir haben ja hier viele Ärztinnen und Ärzte als Zuhörer, da sind ja so ein bisschen Parallelen. Also einerseits wird von uns ja auch die Souveränität erwartet oder dass wir relativ klar kompetent rüberkommen. Auf der anderen Seite haben wir aber, glaube ich, schon einen gewissen Bonus. Allein schon irgendwie durch die Kleidung. Gut, in der Praxis hat man jetzt eher nicht den weißen Kittel an. In der Klinik wird er auch langsam abgeschafft. Aber trotzdem dieses weiße Kittel-Phänomen, das spricht ja schon auch für eine Rolle oder für ein gewisses Auftreten. Wie ist das denn? Ich meine, du arbeitest, oder ich weiß nicht, ob du mit Ärzten arbeitest, aber du kennst sicher Ärzte und Ärztinnen. Ja. Wie ist denn da? Wie würdest du es denn da beschreiben? Was ist da wichtig oder worauf sollten die achten?
Also ich denke, dass es da tatsächlich Parallelen zu Richtern, Richterinnen, Staatsanwältinnen, Staatsanwälten gibt. Ich denke, es ist immer eine Kombination und das macht es auch vielleicht schwieriger oder herausfordernder. Weil was will ich von einer Ärztin oder von einem Arzt als Patient, Patientin? Ich möchte auf der einen Seite verstanden werden, ja, mit meinen Gefühlen, mit meiner Haltung zu dieser Krankheit, die vielleicht überhaupt nichts mit Objektivität zu tun hat. Ja, sondern es ist voll emotional. Und selbst wenn ich etwas sehr dringend möchte, was aber vielleicht sogar schlecht wäre oder einen Krankheitsschub verschlimmern würde, dann möchte ich trotzdem irgendwie das Gefühl haben, ich werde erstmal verstanden und abgeholt, ne? Mit meinen Ängsten, ob die begründet sind oder nicht. Auf der anderen Seite möchte ich, dass der sehr oder sie sachlich ist. Ja, dass ich weiß, okay, das ist sozusagen die Wahrheit. Und nicht irgendwie eine Meinung und was anderes wird unterschlagen. Also das ist so diese Objektivität, dieses sachliche auch Übersicht, Überblick. Und ich möchte, dass neben dieser Empathie von verstanden werden auch dabei ist, dass der Arzt, die Ärztin spontan auf mich eingehen können. Auch noch, ne? Also je nachdem, wie es mir geht, soll da immer was Parates eigentlich passieren. Mhm. Ich möchte, dass er Ruhe ausstrahlt und Sicherheit ausstrahlt in der Art, mit Verständnis ganz, ganz viel auch noch, ne? Also dass ich durch die Therapie oder durch die Sprechstunde geführt werde mit einem Wohlwollen, mit was Positivem und dann aber eben noch Objektivität, Sachlichkeit, Ruhe, Empathie und am besten natürlich auch noch Sympathie.
Also das sind aber jetzt schon mehr als drei Wünsche auf einmal.
Ja, hast du drei gesagt? Das habe ich überhört, extra.
Aber ich finde es total spannend, weil wir haben uns ja wirklich nicht abgesprochen und du kanntest auch die Frage vorher nicht. Also muss ich jetzt vielleicht hier nochmal dazu sagen. Und trotzdem gehe ich 1:1 mit, weil das ist tatsächlich auch diese, Die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, früher dachte ich tatsächlich, dass der Schwerpunkt auf dem Fachlichen liegt. Also wenn ich sehr überzeugt davon bin, dass das die richtige Therapie für den Patienten ist, dann muss ich den überzeugen, dass das die richtige Therapie ist. Und inzwischen ist mir aber bewusst, dass es viel, viel mehr auch um die emotionale Ebene geht. Und wenn jetzt ein Patient irgendwelche schlechten Erfahrungen mit irgendeinem Medikament oder mit irgendwas gemacht hat, dann kann ich mich auf den Kopf stellen, ich werde ihn nicht davon überzeugen. Nicht, solange ich nicht seine Ängste wahrnehme und darauf eingehe. Und natürlich Empathie, Sympathie, das gehört dazu, wobei ich ehrlich sagen muss, wir schaffen es natürlich auch nicht, jeden sympathisch zu finden, weil natürlich auch nicht jeder Patient uns sympathisch entgegentritt. Also da ist es dann tatsächlich manchmal, wie soll ich sagen, notwendig, auf die professionelle Ebene zurückzugehen, weil eine sympathische Annäherung einfach nicht möglich ist. Das ist selten, aber das gibt's auch. Aber ansonsten, wie gesagt, gehe ich total mit deinen ganzen Wünschen und versuche sie tatsächlich immer wieder in die Tat meistens in die Tat umzusetzen.
Da freut mich. Ja, ich glaube, und das ist auch dieses Wichtige an unserem Metier letztendlich, es geht eben nicht um das Private, sondern ich darf sozusagen persönlich sein, aber es ist nicht so, dass ich als Katrin jetzt irgendwie mich bis zum Innersten nach außen kehren muss und die sympathischste Freundin werden muss. Ne? Ja. Und wenn ich das eben auf diese professionellere Rolle bekomme, dann habe ich die Chance, eben auf eine sympathische Art und Weise doch irgendwie eine Verbindung zu einem Patienten hinzubekommen, den ich vielleicht in meinem Privatleben jetzt nicht gerade noch einladen würde, um mich mit ihm zu unterhalten. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir diesen Spagat letztendlich hinbekommen und ihn aber nicht nur als Spagat wahrnehmen, sondern auch als eine Art Sicherheit letztendlich, weil da Privatleben, die private Susanne, die private Katrin und das, was professionell ablaufen muss, getrennt werden kann. Mhm, ja. Und das finde ich was ganz, ganz Wichtiges. Und so schaffe ich zumindest auch in dieser sozusagen sympathischen Rolle mit jemandem eine Verbindung auf eine positive Art und Weise einzugehen, obwohl es nicht mein Freund oder meine Freundin werden könnte. Mhm, ja. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diesen Unterschied verstehen und damit umgehen können. Und das Schöne finde ich, dass damit ich auch nicht mich selbst zu 100% irgendwie in Frage stellen muss, mit jeder professionellen Beziehung, die ich irgendwie eingehen muss, sondern nein, es sind Rollen. Ich gebe einen Teil von mir, aber es ist nie 100%. Es ist die professionelle Katrin. Es ist die, die ruhige oder souveräne Katrin, die aber das in einer Rolle, in einem bestimmten Kontext hat und eben nicht zu Hause und nicht zu 100%.
Mhm. Also da kann ich gut mitgehen. Ich war jetzt gerade zwischendrin ganz kurz skeptisch, inwieweit ich dann noch authentisch bin. Aber wenn du jetzt sagst, so nach dem Motto, ich gebe einfach nicht 100%, sondern es bleibt quasi ein privater Anteil sozusagen bei mir, aber die Rolle, in der funktioniere ich dann doch, dann würde ich sagen, tut's der Authentizität keinen Abbruch. Aber wie siehst du das?
Ich finde authentisch schwierig. Was bedeutet authentisch? Weil authentisch wird immer dann benutzt, wenn irgendwie die Wirkung positiv ist. Und dann ist sie authentisch. Aber ich kann doch auch authentisch voll daneben liegen.
Ja, definitiv.
Genau. Ja. Also ich kann authentisch sehr unangenehm werden.
Ja.
Ja, und da spricht aber dann plötzlich niemand mehr von Authentizität. Es ist immer nur dann, wenn es gut klappt, sagt man ja, jetzt war ich authentisch, weil ich habe mich selbst souverän wahrgenommen und ich bin gut angekommen und ich konnte überzeugen. Also ich habe sozusagen natürlich gewirkt. Wie gesagt, wenn wir da so im Flow sind, dann klappt es ja ganz gut. Aber was ist jetzt? Es ist eine schwierige Situation. Ja, also ich muss zum Beispiel eine Nachricht überbringen, die mir sehr unangenehm ist, die keine gute Nachricht ist für meine Zielperson, vielleicht sogar eine sehr schlechte. Ich will eigentlich das nicht unbedingt gerne machen. Ich bin betroffen. Wie bin ich dann authentisch und ist das dann noch gut? Also wenn ich jetzt, was weiß ich, wir sind jetzt im Ärztekontext, eine Nachricht habe über eine schlimme Krankheit und ich muss das jetzt sagen als Ärztin. Und rüber kommt eigentlich, dass ich mich als Ärztin total unwohl fühle in dieser Situation, dass ich eigentlich gerne woanders wäre und es nicht überbringen würde, dann ist es zwar sehr authentisch, aber ich glaube nicht das Richtige.
Nicht unbedingt hilfreich, ja.
Ja, und darum geht's, dass wir da merken, okay, ich kann in diese Rolle reingehen und die muss ich natürlich auch authentisch ausfüllen. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass ich jemanden anderen irgendwie schauspielere. Das geht nicht. Aber das hilft mir doch auch in solchen Stresssituationen eine gewisse Souveränität letztendlich und Professionalität an den Tag zu legen und authentisch wirken zu können. Also deswegen nenne ich das so professionelle Authentizität.
Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Wobei ich da jetzt gerade bei diesem Fallbeispiel sozusagen es auch wichtig finde, dass wir dann aber auch in eine passende Rolle gehen. Also natürlich muss ich nicht sagen euch, oh, ich habe jetzt wirklich Angst, Ihnen die Nachricht zu überbringen und am liebsten würde ich fliehen, aber trotzdem jetzt nicht Jubel, Heidi Dai, die Coole, ne? Klatsch, hier Ihre Diagnose und ich gehe wieder raus. Sondern also ich glaube, es darf ja schon ein bisschen in die Richtung gehen, dass der Patient auch merkt, vielleicht tatsächlich merkt, dass es mich auch berührt oder tatsächlich auch merkt, dass ich das jetzt auch nicht gern sage. Also ich glaube, der Teil von mir darf ja schon sichtbar sein.
Absolut. Aber wie gesagt,
trotz allem muss ich natürlich in meiner Rolle bleiben, dass ich da jetzt als Ärztin und nicht als Lebensgefährtin oder wie auch immer die Nachricht überbringe.
Ja, das ist total wichtig. Also das eine, ne, was ich jetzt beschrieben habe, das ist genauso in dem Sinne unauthentisch, als wenn du jetzt sagen würdest, ja, hier ist Ihre Diagnose, prima, das haben wir ja dann geschafft. Wir treffen uns in 2 Monaten wieder.
Also, ne? Ja, das, genau.
Absolut, also das ist immer eine Gratwanderung und immer in dem Kontext, was kann ich geben, was wird von mir erwartet und dann wirkt es authentisch. Ne? Mhm.
Also ich finde das jetzt gerade total spannend mit den Rollen, weil wenn man jetzt so aus der Psychologie herguckt, dann gibt es ja auch so diese Anteile oder Teilearbeit oder dieses Ego-State-Arbeit, wo man davon ausgeht, dass wir im Prinzip viele sind. Also in uns drin sind verschiedene unterschiedliche Anteile, die in unterschiedlichen Situationen quasi gefordert werden. Und dann gibt es eben gesündere und kränkere und es gibt welche, die sind irgendwo in der Kindheit stecken geblieben und so weiter. Und auch aus der Perspektive gibt es durchaus zum Beispiel auch einen beruflichen Anteil. Und das finde ich insofern lustig, weil ich habe das bei mir selber erlebt. Ich konnte früher unheimlich schlecht so offizielle Telefonate machen, also bei der Bank anrufen oder beim Steuerberater anrufen oder so. Also das war für mich ein Riesending. Also da musste ich wirklich Anlauf nehmen, so, und der Druck musste groß genug sein, dass ich es gemacht habe. Lustigerweise habe ich aber in meiner Rolle als Ärztin alle Telefonate problemlos führen können. Ich hätte, glaube ich, den gleichen Steuerberater als Ärztin anrufen können, also was weiß ich, weil es der Angehörige ist von irgendeiner Patientin, und es hätte mir nichts ausgemacht. Und das ist tatsächlich eine andere Rolle. Und vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass die Rollen, von denen du sprichst, quasi wirklich schon vorgegeben sind, aber dass wir die einzelnen Rollen dann eben noch wie soll ich sagen, professionalisieren können oder souveräner machen können oder schulen können und gar nicht den Menschen an sich, sondern eben wirklich die einzelnen Rollen.
Ja,
kannst du ungefähr nachvollziehen, was ich meine?
Ja, da bin ich total happy, dass du das so sagst, weil es geht eben nicht um dieses, wir schauen jetzt künstlich, was gäbe es denn da so im Angebot, ne? Und dann spielen wir die mal kurz, sondern die sind alle in dir. Und wie du schon gesagt hast, die eine Rolle liegt uns mehr als die andere. Wieso? Das kann mit der Erziehung zu tun haben, mit Erfahrungen, vielleicht auch genetisch, keine Ahnung. Aber es geht darum, dass wir diese Rollen in uns finden, die tatsächlich schon da sind. Und das ist ja genauso. Du würdest nie mit Herrn Habeck genauso sprechen wie mit deinem Sohn.
Nee, glaube ich nicht.
Ja, also zwei krasse Beispiele zu nennen. Also wir sind eigentlich immer in Rollen.
Ja,
unterwegs. Genau. Ne? Wir sind die Mutter, wir sind aber eben auch, oder du bist eine Ärztin, du bist Coach und jedes Mal gehst du ganz bewusst in verschiedene Rollen rein, die für dich aber teilweise selbstverständlich sind, weil du es so gelernt hast und weil du dich auch entwickelt hast. Und so meine Erfahrung als Trainerin und Coach ist, dass die meisten Rollen auch ganz gut klappen. Also es ist gar nicht so, dass man jetzt da irgendwie Susanne, die Ärztin, von Grund auf irgendwie erstmal rollentechnisch
das mal aufbauen.
Genau, so da ist ja gar nichts. Sondern nee, meistens klappt es ganz gut. Und dann gibt es vielleicht ein, zwei Rollen, die wieso auch immer schwieriger sind. Ja, und da können wir dann schauen, okay, wieso ist das auf der einen Seite und wie können wir die so positiv besetzen, dass da in einem selber etwas sagt, hallo, ja stimmt, da ist noch was und das ist unser Fundament und dann bauen wir das auf und das gibt dann Sicherheit, weil ich dann auch weiß, okay, wenn diese Rolle sozusagen wieder da ist, ja, gefunden, sie soll ja nicht künstlich aufgepfropft werden, sondern wir müssen was freischaufeln, dass sie freikommt von innen. Und wenn wir das geschafft haben, dann gibt es eine wahnsinnige Sicherheit, weil dann weiß ich, okay, ich kann in Situationen rein, die bis jetzt für mich nicht angenehm waren. Und ich komme da raus und habe das Ziel erreicht. Also ich kriege einen Erfolg und ich weiß auch, dass ich das Ziel erreichen kann und ich weiß auch, wie.
Und darum, also ich fand es gerade total schön, dass du gesagt hast, diese Rollen, ich weiß nicht, wie du es ausgedrückt hast, aber im Prinzip so wie die Rollen sind schon da und wir dürfen sie auswickeln. Also ich beschreibe das ja immer so ein bisschen, wir kommen quasi mit ganz vielen Ressourcen und Fähigkeiten schon auf die Welt. Also natürlich sind wir als Baby jetzt noch nicht voller Fähigkeiten, aber so die Anlage dafür ist da. Und dann kommt aber ganz viel Erziehung, Prägung und so weiter, was es uns manchmal schwer macht, wirklich unsere Fähigkeiten auszuleben. Und manchmal müssen wir oder meistens müssen wir dann später gar nicht Fähigkeiten neu lernen, sondern uns eher befreien von dem, was uns hemmt, das zu leben. Und das habe ich jetzt bei dir gerade auch so ein bisschen verstanden, wie wenn man quasi so das Innere oder das Schöne an der Rolle ausschält. Oder ich weiß nicht.
Ja, genau, aber darum geht's. Also so, manchmal gibt's Leute, die haben wahnsinnige Probleme mit dieser Souveränität. Ja, weil vielleicht haben sie in der Kindheit während der Erziehung gehört, ja, das ist arrogant. Du willst doch nicht arrogant sein. Du hast eine jüngere Schwester, tret doch mal einen Schritt zurück, weil die kann ja noch nicht. Ja, und dann wurde eben das so antrainiert. Und dieser Person zu zeigen, hey, du, erstens darfst du souverän sein. Versuch's mal. Wie können wir uns auf diese Reise hin zu deiner Souveränität, zu deiner Selbstsicherheit begeben. Das ist wahnsinnig spannend und das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, wenn das dann klappt und wenn als Feedback auch von der Gruppe kommt, wow, du warst jetzt so richtig da, du hast gewirkt, aber du warst 0% arrogant, sondern eigentlich warst du viel sympathischer oder kamst noch viel ruhiger rüber.
Ja.
Ja, also das sind ja meistens dann so wie so Kettenreaktionen, also dass sich verschiedene Rollen eigentlich eher noch weiter klären und plötzlich eine Verbindung auftritt.
Ja.
Und das finde ich einfach so toll. Also es ist wirklich so dieses, man geht auf die Suche, um jemanden im Kern immer mehr zu finden und diese Kompetenzen, die da sind, wie du gesagt hast, freizulegen, zu schälen, zu schaufeln, wie auch immer. Und das finde ich auch so toll, weil ich kenne das natürlich auch an mir. Ich habe daran ja auch gearbeitet und arbeite da auch immer noch dran. Und wenn mir das gelingt, dann fühle ich mich ja viel vollständiger, viel ganzer, viel mehr ich, als wenn
ja,
ich...
Ja, genau, viel mehr habe. Du selbst, ne?
Ja, genau. Und das finde ich eben toll an dieser Arbeit. Also das ist das, was mich brennen lässt dafür auch.
Mhm. Also das fasst so ein bisschen wie ein Bildhauer, oder? Also so... Da ist am Anfang, was weiß ich, ein Stein, ein Baum oder irgendwas. Nein, kein Bild. Doch, sind das Bildhauer? Nee, wie heißen denn die irgendwelche Statuen aus irgendwas rausmachen? Sind das Bildhauer?
Doch, Bildhauer.
Okay, also die wissen ja vorher noch nicht, was da drin steckt, aber dann machen sie da irgendeine wunderschöne Figur draus. Und so stelle ich mir unsere Arbeit immer ein bisschen vor. Es ist eigentlich alles schon da, nur ja. Wir dürfen es auspacken.
Wir dürfen es auspacken, aber das Schöne ist, wir brauchen gar nicht so drauf zu hauen.
Ja, das stimmt. Guter Hinweis.
Und wir sind, also wie soll ich sagen, es ist eher auch so eine, wir lassen ja die selber modellieren, also sich finden. Es ist wie, als wäre eben der Kern schon da, diese Person ist schon da, aber eben noch vollkommen eingepackt in den Marmor oder sowas. Und die befreit sich jetzt ganz langsam von innen heraus.
Aber ist es das Küken oder das Dino-Baby, das aus dem Ei kommt.
Genau. Und wir klopfen mal so ein bisschen oder nehmen mal so ein bisschen Schale weg und gucken. Und dann macht's zack. Ah! Und das ist das Schöne daran. Also es geht ja gar nicht darum, dass wir irgendwie eine Materie vor uns haben, sondern es ist tatsächlich alles da und man geht auf diese Reise.
Ja. Ja. Ich muss gerade lustigerweise dran denken, du hast meinem Sohn mal so ein Ei geschenkt, das man so aufgeklopft hat und dann kam ein Dino raus. Erinnerst du dich dran?
Ja, ich glaube, er war auch sogar sehr enttäuscht, dass es kein echtes war damals.
Ja, das kann gut sein, genau. Aber jetzt haben wir richtig ein wunderschönes Bild. Also vielleicht muss ich noch mal so ein paar Dino-Eier besorgen, um den Klienten so bildlich zu zeigen, was ich mit ihnen vorhabe. Vielleicht ganz zum Schluss noch. Hast du denn, um noch mal auf die Ärztinnen und Ärzte zurückzukommen, hast du vielleicht noch irgendwelche Tipps auf Lager oder irgendwas? Also wie sie vielleicht ohne jetzt groß zu üben oder so, ihre Wirkung noch ein bisschen verbessern können? Oder ist es jetzt gerade, musst du es einfach von Person zu Person, also da abhängig machen? Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, ach doch mal auf dies oder ach doch mal auf das und das kann dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen?
Also generell ist es natürlich schon eine sehr individuelle Arbeit. Aber was ich ganz wichtig finde, ist tatsächlich diese Augenhöhe, also tatsächlich Augenkontakt herstellen. Das heißt immer, ich nehme die Energie meines Gegenübers wahr. Mhm. Bewusstsein, dass alles, was in der Mimik zum Beispiel abläuft, immer als Kommentar gewertet wird.
Mhm. Ja.
Und dann haben wir drei Möglichkeiten, was wir kommentieren. Entweder uns, unser Gegenüber oder die Message.
Okay.
Und wenn ich professionell sein möchte und authentisch und auch persönlich, aber nicht privat, ist es ganz wichtig, dass wir häufig diese Message unterstreichen, wie wichtig sie ist, wie sehr sie uns am Herzen liegt, wie auch immer. Und da, ne, wir hatten gerade vorhin diese Situation, dass wir vielleicht nicht gerne reingehen, weil die Situation schwer ist.
Mhm.
Dann fangen wir oft an, uns zu kommentieren, dass wir raus aus der Situation wollen, ne, dass es uns unangenehm ist, dass wir sehr betroffen sind. Und da müssen wir eben aufpassen, weil die Message dann tatsächlich diese ist, weil die Mimik, Körpersprache an sich sehr, sehr stark wirkt. Mhm, ja. Und dann gibt's irgendwie so ein Verrutschen, würde ich sagen. Ne? Also dann es ist eine schwere Situation, aber ich bin nicht als Ärztin sozusagen in dem Sinne im Mittelpunkt, weil ich habe nicht das Leiden.
Ja.
Ja,
und ja, da kommen wir wieder auf das Thema Mitleid, Mitgefühl und so weiter.
Genau. Aber,
ja, ich verstehe. Also den Schwerpunkt auf die Message an sich zu legen.
Ja, genau. Und dann habe ich eigentlich einen sehr, sehr guten Kompass vor mir, in dem ich einfach weiß, okay, darum geht es. Und dementsprechend kann ich meine Mimik, meine auch die Gestik, das ist fast identisch, dahingehend einsetzen, dass das, was wirklich die Message ist, ne, was ankommen soll, dass die verstärkt wird und nicht mein Befinden, nicht was ich jetzt über die Person denke oder dass ich gerade noch Stress habe.
Mhm.
Ja, also durch diesen Fokus schaffe ich das eigentlich sehr, sehr gut.
Ist natürlich ein bisschen konzentrationserfordernd, weil wir neigen ja schon dann schnell wieder in irgendwelche anderen Gedanken oder Emotionen abzudriften. Das heißt, wir müssen ja schon wirklich aktiv gucken, dass wir den Fokus halten.
Das stimmt, aber das ist genau auch, finde ich, eine wahnsinnige Hilfe. Weil wenn du das hinbekommst, hast du die anderen Gedanken gar nicht. Also ja, dieser Fokus hilft wahnsinnig, konzentriert zu sein. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich.
Also das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wo ich meinen Fokus habe.
Genau. Und als letzten Tipp, als Körpersprache und Mimik ist nie eindeutig. Also ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt drei Optionen. Ne? So ist es auch bei meinem Gegenüber. Wenn da was abläuft, ich weiß nur, zum Beispiel ganz krass, die Person, die schließt sich sehr, sehr stark. Ne? Dann wird häufig schon gesagt, irgendwie, ja, die schließt sich, die ist nicht mit einverstanden, die ist skeptisch. Das weiß ich alles nicht. Also ich weiß eigentlich nur, dass diese Person sich schließt, also nicht mehr offen ist für alles, was kommen wird. Wieso? Weiß ich nicht. Weil sie es unangenehm findet, weil sie es vielleicht, weil was Überraschendes kam und sie jetzt darüber nachdenken muss, was bedeutet das eigentlich? Ja, also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und da nicht sofort zu denken, oh, die mag mich nicht oder das ist aber eine schwierige, sondern nee, jetzt im Moment ist sie nicht mehr aufnahmefähig. Ich versuche jetzt einfach wieder Kontakt, richtigen Kontakt herzustellen und zu schauen, kann ich wieder die Verbindung herstellen? Das wird sie mir nämlich dann zeigen, indem sie wieder offener wird und nicht so denken, naja, gut, das ist jetzt unangenehm und ich bringe schnell über die Bühne. Das ist oft sehr, sehr hilfreich.
Ja, das stimmt. Also es nicht unbedingt persönlich zu nehmen, sondern derjenige kann ja gerade auch einfach mit sich beschäftigt sein oder mit der Nachricht oder mit, es muss ja gar nichts mit mir zu tun haben. Und wahrscheinlich hat sogar in den seltensten Fällen mit mir zu tun, sondern
absolut.
Je nachdem, was vorher die Nachricht war, hat die ja genug Impact, um da erstmal die Konzentration zu ziehen.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ja.
Super, vielen Dank für die Hinweise. Ich werde versuchen, sie zu beherzigen.
Viel Spaß damit.
Danke. Ja, und dann würde ich tatsächlich auch so das Ende ansteuern. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für die vielen schönen Beispiele oder den Input, den du gegeben hast. Und ich bin sicher, da können viele was rausziehen für sich. Oder aber vielleicht auch mal gucken, wer du bist und ob sie dich irgendwie buchen können. Wie gesagt, deine Kontaktdaten werden wir in den Shownotes notieren. Ansonsten würde ich dir tatsächlich gern das Schlusswort überlassen, wenn du noch was zu sagen hast.
Ja, da fange ich doch jetzt einfach mit dem Schlusswort an, was doch mal in Richtung Authentizität geht. Und zwar, der Spruch ist aber nicht von mir, muss ich leider erstmal eingestehen. Ich finde ihn trotzdem gut. Es gibt genau zwei Situationen, wo es reicht, authentisch zu sein. Nämlich erstens, wenn ich mit mir alleine bin. Und zweitens, wenn ich mich genau mit den Menschen umgebe, die so ticken wie ich. Und für den Rest sollte man sich Gedanken machen, was Authentizität tatsächlich bedeutet und wie wir die Menschen erreichen können.
Wir freuen uns, dass du in dieser Folge unser Gast warst und hoffen, dass du etwas Neues gelernt oder über dich erfahren hast. Hat dir die Folge gefallen? Lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da oder und sag's weiter. Hat sie dir nicht gefallen? Sag's uns.